Jochen Gaues hatte alles. Champagner, Sterneküche, Ferraris. Gaues ist Bäcker. Vielleicht einer der besten Deutschlands. Und wenn es nach ihm geht, nicht nur vielleicht.
Ich bin der Beste auf der Welt.
In den 90ern kommt Gaues groß raus. Sein Brot, das ist legendär.
Geil.
Doch Anfang der 2000er stürzt der Bäcker ab.
Hier, der freie Fall.
Insolvenz. Gaues verliert alles.
Für mich war das der Super-GAU.
Wie es dazu kommen konnte, wie es für Gaues weiterging und was sein Brot so besonders macht, das hört ihr im neuen Abendblatt-Podcast Der Super-Gaues. Aufstieg und Fall des angeblich besten Bäckers der Welt. Bald auf abendblatt.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um Olympia. Denn Hamburg will die Spiele, ob 2036, 2040 oder 2044, Hauptsache die fünf Ringe schauen hier in Alster und Elbe vorbei. Und der Mann, der die Spiele holen soll, ist der Jurist Steffen Rülke. Er ist Leiter des Teams für die Hamburger Bewerbung und er sitzt mir hier gegenüber. Herr Rülke, schön, dass Sie da sind.
Moin, freue mich, bei Ihnen zu sein.
Ja, moin, sieht man schon, Sie sind in Hamburg gut angekommen. Wir machen immer als quasi Aufwärmübung, das kennen Sie als Sportler ja, die fünf Fragen. Und Sie müssen mir verraten, was Ihre Lieblingsstadt ist.
Meine Lieblingsstadt ist, es wird Sie nicht überraschen, Hamburg. Ich bin hier im April zuletzt den Marathon gelaufen und war da wieder einmal unglaublich begeistert von dieser Stadt, von der Schönheit. Es war traumhaftes Wetter, von dem Wasser in der Stadt, von der Architektur, vor allem aber von den Hunderttausenden von Menschen am Streckenrand, die da keine norddeutsche Zurückhaltung an den Tag gelegt haben, sondern die extrem sportbegeistert waren. Und ich bin völlig beseelt damals ins Ziel gelaufen.
Wie viele Marathon haben Sie gelaufen? In wie vielen Städten?
Tatsächlich nur in Hamburg und in Berlin.
Ach so, insofern ist der Vergleich ein bisschen schwierig.
Aber ja, Hamburg ist aber
viele
natürlich
sagen,
schöner.
Dass Hamburg wirklich ein besonderer Marathon ist.
Ne? Absolut. Also die Strecke ist wunderschön, die Stadt ist wunderschön und vor allem tatsächlich die Begeisterung an den gesamten 42 Kilometern. Bei vielen anderen Marathons gibt es immer so Abschnitte, wo es dann ein bisschen mau ist und nicht so viel los ist. In Hamburg ist die ganze Zeit super Stimmung.
Ich bin hier mal zu Fuß abgelaufen, den Parcours von diesen 42 Kilometern. Für die Leute, die ja halt am Ende nicht so viel gesehen haben, dann konnten sie es nochmal nachlesen. Frage 2, Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg?
Mein Lieblingsstadtteil im Moment, St. Pauli. Ich wohne auch tatsächlich dort auf der Schanze, bunt, vielfältig. Und
da,
das
wo
Gute
die Gegner
ist,
wohnen.
Bitte?
Da, wo die Gegner von No Olympia wohnen.
Ach, da bin ich mir gar nicht so sicher. Mal abwarten. Aber vor allem gibt's da immer auch noch was Gutes zu essen, auch wenn man lang gearbeitet hat.
Das ist wahr. Ihr Lieblingsgebäude?
Mein Lieblingsgebäude ist die Elbphilharmonie. Auch deswegen, weil ich hier als junger Anwalt tatsächlich die Architekten Herzog und de Meuron vertreten durfte. Und so ein ganz kleines bisschen.
Im Streit gegen die Stadt?
Ja, nee. Im Streit mit der Stadt gemeinsam im Vergabeverfahren, dass nämlich genau diese Architektur der jetzigen Elbphilharmonie auch tatsächlich verwirklicht wird. Und insofern ein ganz, ganz kleines Fitzelchen dazu beitragen konnte, dass dieses wunderschöne Gebäude jetzt in Hamburg steht.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in Hamburg?
Mein Lieblingsort in Hamburg ist die Nordkurve im Volksparkstadion. Ich bin nämlich, seit ich denken kann, HSV-Fan.
Und ein Gebäude, das Sie abreißen dürfen.
Wow, das ist ja mit Denkmalschutz immer so eine Sache. Ich glaube, ich denke da immer an sehr viele alte Nazi-Bauten, wo mir immer so ein bisschen es kalt über den Rücken läuft, wo ich da durchlaufe. Wenn die Nachnutzung stimmt, würde ich mal sagen, kann man die auch stehen lassen. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge von Gebäuden, die denen eine Modernisierung guttun würde. Im Kern vielleicht auch der Hamburger Hauptbahnhof. Und um mal zum Thema zu kommen, ich glaube, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass sich da auch Türen öffnen würden, um auch Mittel vom Bund dafür zu bekommen, deutlich erhöhen würden, wenn wir die Olympischen und Paralympischen Spiele nach Hamburg holen würden.
Da liegen dann einige Milliarden auf der Straße, die wir in Hamburg verbauen könnten.
Ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht. Aber wir sind ja diesmal in einer Ausgangssituation, wo es nicht darum geht, kommen die Spiele überhaupt nach Deutschland? Wird es überhaupt eine deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele geben? Sondern es geht nur noch um die Frage, mit welcher Stadt tritt Deutschland an? Und es geht damit auch um die Frage, fließen solche Gelder vom Bund möglicherweise in den Süden, wenn München es wird, oder fließen sie in den Norden, wenn Hamburg es wird?
Was macht Sie so zuversichtlich, dass es Hamburg wird?
Ich finde, wir haben ein tolles Konzept. Wir wollen an die Geschichte von Paris anknüpfen. Wir wollen Spiele, die sich in diese wunderschöne Stadt einpassen. Am plastischsten wird das mit der Eröffnungsfeier an der Binnenalster, wo wir die wunderschöne Umgebung Hamburgs nutzen können, um eine fantastische Atmosphäre herzustellen. Wir können in Hamburg auf das aufbauen, was da ist. Rund 80% der Sportstätten haben wir in Hamburg bereits vorhanden. Wir haben eine riesige Sportbegeisterung, wie ich das ja selber beim Marathon erleben durfte und auch in den verschiedenen Fußballstadien dieser Stadt sich allwöchentlich zeigt. Und ein ganz wichtiges Ziel auch und ein ganz wichtiges Thema für uns, wir wollen nicht nur die Olympischen Spiele nach Hamburg holen, sondern wir wollen auch die Paralympischen Spiele nach Hamburg holen. Und da geht es um Vielfältigkeit, um Offenheit, um Menschlichkeit, Themen, die wir finden sehr gut zu dieser wunderschönen Stadt passen.
Wer ist denn der härteste Konkurrent in Deutschland?
Das ist wie immer im Sport. Man muss alle Konkurrenten ernst nehmen, aber vor allem auf sich selbst schauen. Wir arbeiten an unserem Hamburger Konzept. Wir sind fest davon überzeugt, dass das gut wird. Wir sind froh, dass der DOSB, das ist das Nationale Olympische Komitee, nämlich der Deutsche Olympische Sportbund, der am Ende diese Entscheidung treffen wird, wo die Spiele hinkommen, dass die sehr klare und sportfachliche Ziele benannt haben, nach denen die Stadt ausgesucht wird, wo die Spiele dann am Ende stattfinden werden. Und je sportfachlicher und je konzeptioneller es wird, desto besser sind unsere Chancen.
Ich würde sagen, der härteste Konkurrent ist München. Stimmen Sie zu?
Da würde ich Ihnen nicht widersprechen.
Ich habe mal für alle Bewerberstädte, die quasi mit uns ringen, ein schönes Zitat ausgesucht. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen. Henrik Wüst, der Ministerpräsident, hat jetzt für die Kampagne, die jetzt ja Köln-Rhein-Ruhr heißt, nach dem Motto, wir haben noch eine Stadt reingenommen. Wir haben für jede Sportart die beste Sportstädte. Sportstätte. Was sagen Sie dazu?
Das kann Henrik Wüst für sich sagen und für sich behaupten. Ich will gar nicht schlecht über andere Konkurrenten reden. Hamburg überzeugt durch insbesondere in seinem Konzept durch die besonders kurzen Wege. Bei uns ist es so, dass alle Wettkampfstätten, also fast alle Wettkampfstätten, 80% der Wettkampfstätten in einem Umkreis von 7 Kilometer rund um das Heiligengeistfeld liegen. Das ist für Athletinnen und Athleten, aber auch für Zuschauerinnen und Zuschauer ein enorm wichtiger Punkt. Und das ist auch für die Atmosphäre, die in so einer Stadt entstehen kann, für eine Festivalatmosphäre, für die Begegnungen, die es gibt. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind die Veranstaltung, wo sich so viele Menschen wie sonst nie in friedlichem Respekt begegnen, aus allen Ländern. Diese Begegnungen herbeizuführen, dafür braucht es Begegnungsräume. Und je kürzer die Distanzen sind, desto besser und desto mehr Begegnungen zwischen Menschen wird es geben.
Ist das so ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem man punkten will?
Absolut. Und das ergibt sich aus dem Kriterienkatalog des DOSB. Das ist so, je kürzer die Wege, desto besser. Ich will nur ein weiteres Faktum dazu noch nennen. Wir haben zum Beispiel ja die drei Kernsportarten, nämlich Schwimmen, Leichtathletik und Turnen, alle im Volkspark angesiedelt, nämlich dann in den dort drei Arenen am nördlichen Ende. Und das Olympische Dorf wird besonders Synergieeffekte nutzen, nämlich in der Science City Bahrenfeld sein. Das heißt, dass 40% der Athletinnen und Athleten zu Fuß innerhalb von 15 Minuten zu ihren Wettkampfstätten gehen können. Jede Spitzenathletin, jeder Spitzenathlet, den Sie dazu fragen, sagt, das spricht klar für Hamburg.
2036 fährt aber sicher noch keine S-Bahn nach Bahrenfeld. Also abgesehen von der, die in Bahrenfeld hält, die aber weit, weit weg ist von dem Volksparkstadion und von dem Olympischen Dorf.
Ich glaube, dass das mit Olympischen Spielen ein bisschen so ist wie bei uns allen, wenn wir uns vornehmen, mal ein bisschen mehr Sport zu machen. Wenn wir abstrakt sagen, wir wollen jetzt mal einfach ein bisschen mehr laufen gehen, dann klappt das vielleicht. Wenn wir uns aber ein konkretes Zieldatum nehmen, uns zum Beispiel für einen Marathon oder den nächsten Volkslauf über 5 Kilometer anmelden, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dort auch schaffen, an den Start zu gehen und fit zu sein. Ein bisschen ähnlich ist das mit so einem Ziel wie den Olympischen und Paralympischen Spielen auch. Ich glaube, Deutschland hat das gezeigt bei den Fußball-Weltmeisterschaften 2006 oder auch bei den Fußball-Europameisterschaften im vergangenen Jahr, dass wir Sportgroßveranstaltungen können und dass am Ende die Arenen trotz allem Geraune, gab es übrigens 2006 vor der Weltmeisterschaft auch, da wird was nicht fertig etc., dass wir dann fertig sein werden, wenn es fertig sein muss. Ich im Übrigen gehe persönlich davon aus, dass die Olympischen Spiele eher in den Jahren 40 oder 44 in Deutschland landen werden.
Weil Arabien sich noch vordrängen wird.
Weil es
nach LA und Brisbane.
Weil es schon sehr viele Konkurrenten auch auf dem Platz gibt, die für 36 sich warm laufen werden. Deswegen halte ich 40 und 44 für deutlich wahrscheinlicher.
Gut, wir gucken mal weiter, was die großen Politiker der anderen Städte sagen. Berlin. Da heißt es, ohne Berlin fehlt einer deutschen Bewerbung ein großer Teil ihrer internationalen Strahlkraft. Das sagt die Berliner Sport- und Innensenatorin Iris Spranger. Was sagen Sie dazu?
Ich sag, Hamburg ist das Tor zur Welt.
Aber Berlin hat schon ein bisschen mehr Sexappeal außerhalb von Deutschland als Hamburg.
Absolut, ich bleibe nur dabei. Ich rede nicht schlecht über Konkurrenten, nur gut über Hamburg und das reicht auch.
Wo wohnen Sie noch?
Ich bin hier, ne, also das muss man auch ganz klarstellen. Ich habe in meinem Job vorher habe ich die Abteilung Sport im Bundesinnenministerium geleitet und mich insofern auch mit allen Konzeptionen für Olympische und Paralympische Spiele und auch mit der Sportpolitik in den verschiedenen Bundesländern beschäftigt. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, jetzt für diese Hamburger Bewerbung und für die Spiele in Hamburg zu arbeiten.
Dann schauen wir mal nach München. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Markus Söder, O-Ton. Jetzt starten wir durch. In den internationalen Rankings ist München die erfolgreichste deutsche Sportstadt. Wir sind unter den ersten 10. Alle anderen sind weit weg.
Ja, Markus Söder, wie er leibt und lebt und wie wir ihn alle schätzen. Ich sage, Hamburg hat die meisten jährlich wiederkehrenden Weltcup-Veranstaltungen und Top-Sportveranstaltungen in Deutschland.
Macht Ihnen das ein bisschen Sorge, dass im Augenblick sowohl im Basketball als auch im Handball als auch im Fußball die Hamburger Vereine jetzt nicht zu den ganz großen Top-Performern gehören?
Und da würde ich mal widersprechen. Also Hamburg ist die Fußballhauptstadt Deutschlands, die einzige Stadt in Deutschland, die zwei Mannschaften in der ersten Bundesliga hat und eine Damenmannschaft hat in der ersten Bundesliga. Und die beiden Top-Mannschaften aus Hamburg werden beide die Klasse halten. Da lege ich mich fest und wette darauf.
Und das würde ich sagen, nehme ich gerne an.
Ja.
Rot oder Weißwein?
Weiß.
Weiß. Okay, haben die erste Wette schon mal einen Haken hintergemacht. Vielleicht kommen wir noch auf eine zweite Wette. Ich wette nämlich immer sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht machen wir nochmal den Vergleich jetzt unserer aktuellen Bewerbung mit der von 2015. Damals waren Sie ja quasi als Anwalt auch in Hamburg. Wie haben Sie da auf die Bewerbung geschaut? Mit großer Begeisterung, mit ein bisschen Argwohn?
Ich habe als schon damals Sportbegeisterter auch mit Begeisterung und Feuer und Flamme auf die Bewerbung geguckt und habe damals auch an Sportveranstaltungen, die alle unter dem Motto Olympia liefen, auch teilgenommen, Cyclassics etc. Ich hatte aber auch damals für mich so ein bisschen mitgenommen, damals ging es ja um die Frage, Hamburg war schon als deutscher Kandidat ausgewählt und ich habe es ein bisschen so wahrgenommen, als die Konkurrenzsituation weg war, also als Berlin als letzter Konkurrent rausflog, kam so ein bisschen die Stimmung aus auf den Hamburgerinnen und Hamburgern, war ihre Stadt eigentlich genug? Sie sagte, unser Hamburg ist doch schön, ist es auch, wofür brauchen wir noch Olympische Spiele? Und zumindest waren sie nicht so motiviert, dass sie dann alle hingegangen sind, um dafür zu stimmen. Und ich glaube, diese Situation ist ja schon mal bei diesem Mal anders.
Aus welchen Fehlern können wir da lernen für die nächste Abstimmung, für das nächste Referendum, was ja im Mai stattfinden wird?
Ja, das Referendum wird im Mai kommenden Jahres sein. Wir haben zum Beispiel das erste Kapitel für dieses Referendum schon geschrieben. Wir haben nämlich im November die Hamburgerinnen und Hamburger gefragt. Wir haben diejenigen gefragt, die ihre Stadt am besten kennen. Weil wir Spiele wollen, die besonders gut zu dieser Stadt passen. Und wir haben in diesen Bürgerbeteiligungsformaten hunderte von Hinweisen in allen Hamburger Bezirken bekommen. Und ich kann schon jetzt ein Geheimnis verraten. Eine Vielzahl von diesen Hinweisen und Ideen wird am Ende auch im finalen Konzept enthalten sein. Das heißt, dieses Konzept, worüber die Hamburgerinnen und Hamburger im Mai abstimmen werden, ist nicht das Konzept eines Senators, einer Partei, der Regierung, der Wirtschaft, der Handelskammer etc., sondern es ist auch das Konzept der Hamburgerinnen und Hamburger, die ihren Teil zu diesem Konzept beigetragen haben. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied zu 2015, dass wir den Menschen zugehört haben und sie tatsächlich die Möglichkeit hatten, ihre Ideen und Hinweise uns auch zu geben, damit sie ins Konzept eingearbeitet werden.
Und geben Sie uns nochmal so einen Appetizer, was in dieses Konzept einfließen wird, was man mitgenommen hat von diesen Infoveranstaltungen in den Bezirken.
Wir werden das jetzt noch sehr sorgfältig auswerten, deswegen kann ich noch nicht zu viel verraten. Wir werden im Januar die Ergebnisse auch aus der Auswertung auch presseöffentlich präsentieren. Aber die Hamburg und Hamburg können sich schon mal darauf gefasst machen, dass wir ja sie auch gefragt haben, welche vorübergehende Sportart wir zum Beispiel vorschlagen sollen im Hamburger Konzept. Und da sind so Dinge wie Hyrox oder Paddle durchaus auf den ersten Plätzen.
Paddle, ja, da kann ich ja auch noch mitspielen. Habe ich gerade im Urlaub wieder gemacht. Wenn man die beiden Konzepte vergleicht, da sieht man ja, dass 2015 sehr stark in den Hafen geguckt hat und dass jetzt ja wirklich nach dem Konzept auch der ganz kurzen Wege sehr, sehr viel im Volkspark stattfindet. Nun sagen aber viele Stadtentwickler, eigentlich ist der Hafen der viel bessere Standort.
Wir haben im Vergleich zu 2015 tatsächlich eine diametral entgegengesetzte Lage. Wir wollen diesmal Spiele, die zur Stadt passen. Wir wollen die Stadt präsentieren in ihrer ganzen Schönheit. Wir wollen hanseatische Bodenständigkeit. Wir wollen Hamburg als Kulisse. Wir wollen Hamburg aber nicht verändern mit den Spielen. Und das beruht auch auf den Vorgaben des IOCs, die sich nämlich auch komplett geändert haben. Wir dürfen tatsächlich ab formalen Bewerbungszeitraum keine teuren, neueren Sportstätten extra für die Spiele bauen. Das macht was, das macht die Spiele nachhaltiger, das macht sie kosteneffizienter und das ist insofern ein kompletter Unterschied, auch was das sensible Thema Kosten angeht, zu der Ausgangslage 2015. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich mit zwei Schwerpunktzentren planen, nämlich einmal dem Volkspark, wo die drei großen Arenen dann sein werden und auch dem City Cluster Mitte, nenne ich es mal, rund um den Rathausmarkt, rund um die Binnenalster und die Messehallen, wo viele Sportarten stattfinden werden, wo wir nichts Teures bauen müssen und wo wir in den vorhandenen Strukturen weitestgehend arbeiten können.
Waren die Spiele 2015 einfach etwas zu groß gedacht, weil sie sagten eben, wir wollen Spiele, die zur Stadt passen?
Ich glaube, dass das Konzept damals ein Stück weit ein anderes war, dass man es nämlich tatsächlich zu einem städtebaulichen Konzept auch gemacht hat. Bei uns heute steht tatsächlich stehen die Spiele im Vordergrund, steht der Sport im Vordergrund, steht das Event im Vordergrund und stehen die Menschen im Vordergrund, denn wir wollen auch langfristige Ziele damit umsetzen. Wir wollen zum Beispiel, dass alle Kinder und alle Jugendlichen in Hamburg eine Stunde Sport und Bewegung in allen Kitas und allen Schulen dieser Stadt machen. Wir wollen, wenn man es mal ganz verkürzt sagen will und zuspitzen, wir wollen in die Menschen investieren und nicht so sehr in die Steine.
Was ein bisschen fehlt, mir zumindest, ist, dass der Hafen, der noch ein so ein Herzensort der Hamburger ist, in der bisherigen Planung scheinbar gar nicht vorkommt.
Ja, in Teilen ja. Es gibt aber auch durchaus Wettkämpfe, die dort auch auf dem kleinen Grasburg zum Beispiel stattfinden. Wir werden durchaus uns auch in den Hafenbereich reinbewegen. Und sagen wir mal so, auch da darf ich noch nicht zu viel verraten. Aber man braucht ja in Hamburg auch noch einen Ort, wo das olympische Feuer brennt.
Das wäre dann was für den Hafen.
Das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen.
Nun ist es ja so, dass man die HSV-Fans wahrscheinlich ein bisschen mit dem neuen Stadion auch ködert und begeistert. Da hatte ich hier einen Stadionexperten, der sagte, die Idee ist ganz gut, aber das ist alles viel zu klein geplant, 60.000 Leute. Dortmund hat ja alleine fast 82.000, das sei vom Anspruch her zu wenig.
60.000 ist die Kapazität, also 60 bis 65.000 die Kapazität, die die neue Multifunktionsarena für die Leichtathletik-Wettkämpfe bei den Olympischen Paralympischen Spielen hätte. Die würde dann ja noch umgebaut, weil es ja da noch eine Laufbahn drin ist und die Spielfläche würde entsprechend abgesenkt. Dadurch steigt die Kapazität nochmal doch gehörig an auf dann 70 bis 75.000. Und ich glaube, damit kann ein Erstligaverein schon ganz gut arbeiten.
stimmt. Das wären ja auch dann teilweise Stehplätze, die bisher wahrscheinlich nicht vorgesehen sind, weil es ein reines Sitzplatzstadion
richtig
ist,
ne? Die 60.000. Richtig. Genau, das wird eine Multifunktionsarena. Ich will das einmal hier kurz sagen. Das ist bei weitem nicht nur ein reines Fußball- oder Sportstadion, sondern es ist eine Arena, die 365 Tage im Jahr genutzt werden kann, ähnlich wie zum Beispiel die Arena in Madrid. Die wird genutzt für Konzerte, Kongresse aller Art. Und da liegt einfach die Grundentscheidung zugrunde, dass wenn Hamburg weiter will, dass Künstlerinnen wie Taylor Swift oder Bruce Springsteen in diese Stadt kommen, dass man eine solche Multifunktionsarena braucht, die eine Menge Leute in diese Stadt ziehen werden und locken werden, die hier vielleicht auch mal ein Fischbrötchen essen werden oder übernachten werden.
Und sind da die Architekten von GMP schon dabei, so ein bisschen was zu entwickeln? Weil die haben ja zum Beispiel Madrid auch gebaut.
Es wird derzeit eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, wie konkret dieses Stadion dann auch gebaut werden kann und auch ein privates Betreibermodell aussehen kann.
Wird wann vorgestellt? Auch noch vor Mai wahrscheinlich.
Wir werden die fertige Konzeption dann roundabout Februar, März kommenden Jahres präsentieren. Wir haben aber bereits den ersten grünen Haken vom DOSB bekommen. Also alle unsere Sportstätten, auch die Multifunktionsarena, so wie sie jetzt geplant sind, erfüllen die Voraussetzungen. Hamburg kann Olympische und Paralympische Spiele, das wissen wir jetzt schon.
Als St. Pauli-Fan frage ich mich, und nicht nur ich frage mich das, was hat denn eigentlich der FC St. Pauli dann von Olympischen Spielen? Weil auch die muss man ja überzeugen, wenn man am Ende ein Referendum gewinnen will.
Der amtierende St. Pauli-Präsident hat sich ja schon als Olympia-Fan geäußert. Insofern ist das schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Aber nein, Scherz beiseite. Ich glaube, dass alle Vereine hier in der Stadt, und wir sollten jetzt nicht vergessen, dass sowohl der HSV als auch St. Pauli nicht nur aus einer Profimannschaft bestehen, sondern breite, ganz große, breitensportliche Abteilungen haben. Ich glaube, alle Vereine dieser Stadt werden etwas von Olympischen und Paralympischen Spielen haben, weil wir neue Sportstätten bauen werden, weil wir bis vorhandene Sportstätten modernisieren werden, weil wir Milliarden in den kommenden Jahrzehnten in die Sportstätten und Sportinfrastruktur in Hamburg stecken werden. Und St. Pauli prüft ja derzeit, das hat mit Olympia nichts zu tun, aber prüft ja derzeit auch eine Stadionerweiterung, bei der die Stadt involviert ist und auch in guten Gesprächen mit dem FC St. Pauli ist.
Und da könnte natürlich so eine Olympia-Bewerbung ein bisschen Rückenwind geben.
Im Millantor-Stadion werden ja auch Wettkämpfe stattfinden, Hockeyspielen zum Beispiel geplant, für Hamburg ja eine extrem wichtige Sportart. Da gehe ich auch davon aus, dass das Millantor-Stadion dann auch ausverkauft sein wird. Es wird eine fantastische Atmosphäre sein. Am Millantor wird das Beachvolleyball stattfinden, das Skaten, das BMX-Radfahren etc. Und es ist zum Beispiel auch ein sehr guter Fingerzeig in Sachen Nachhaltigkeit, weil wir all diese Sportstätten, zum Beispiel die Skateanlage, die wird da am Millantor entstehen und aufgebaut werden, kann da aber nicht stehen bleiben, weil da wird ja auch wieder der Dom stattfinden und andere tolle Events für Hamburg. Die wird dann später in anderen Teilen Hamburgs sich wiederfinden und ist ein sehr gutes Beispiel, wie zum Beispiel auch der Hamburger Breitensport und alle Vereine in Hamburg dann von einer solchen Veranstaltung wie den Olympischen und Paralympischen Spielen profitieren kann.
Und rudern werden Ratzeburg, ne? Oder wo sollen die Ruderer?
Ja.
Genau, das Umland wird auch mit einbezogen. Kiel segeln, Lumühlen, glaube ich, Vielseitigkeitsreiten. Also
genau.
Da guckt man schon, dass auch das Umland profitiert.
Genau, das ist eine breit aufgestellte Bewerbung. Und ein letztes Wort auch zu den Hamburger Vereinen. Wir dürfen dabei nicht nur an die Wettkampfstätten denken, sondern es wird eben auch Trainingsstätten geben. Das heißt, die Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich irgendwo warm schwimmen, die Leichtathleten müssen sich warm laufen etc. Und das sind gerade für den Breitensport extrem attraktive Anlagen, weil die eben dann auch modernisiert werden und von den Vereinen vor Ort weiter benutzt werden können, von den Schulen vor Ort weiter benutzt werden können, damit eben die Kinder und Jugendlichen in Hamburg eben auch diese eine Stunde pro Tag in Sport und Bewegung kommen, weil wir glauben, das ist nicht nur aus sportlicher Sicht wichtig, weil die Kinder und Jugendlichen beim Sport eben nicht nur weit werfen und schnell laufen lernen, sondern eben auch Zusammenhalt, Fairplay, Teamplay, verlieren lernen, gewinnen lernen. Sport hat eine enorme integrative Kraft und davon kann diese Stadt am Ende nur profitieren.
Reichen die Hotelkapazitäten? Da sind ja andere Städte und Regionen uns voraus.
Yep, die Hotelkapazitäten reichen, auch schon vom DOSB geprüft, auch schon grüner Haken, das reicht. Wir brauchen noch nicht mal Kreuzfahrtschiffe dafür, das ist ja immer so eine Idee, die da am Horizont schwirrt. Wir brauchen das nicht, wir haben genug Hotelkapazitäten, auch insofern kann Hamburg Olympia und Paralympics.
Nun waren ja die Kritiker vor allen Dingen mit Zahlen. Das war ja auch eines der Argumente, was, glaube ich, 2015 durchschlug. Die unsichere Finanzierung, da wird im Augenblick auf Paris verwiesen, wo sich ja auch die Kosten am Ende deutlich stärker entwickelt haben, als man ursprünglich konzipiert hatte. Statt 2,4 Milliarden waren es, glaube ich, am Ende 6,6 Milliarden, die investiert wurden. Ist das so ein bisschen die Achillesferse, die Finanzierung?
Nee, im Gegenteil. Ich glaube, man muss das ganze Thema eigentlich umdrehen. Ich würde gerne auch auf Paris zurückkommen und ich glaube, wir müssen hier differenzieren zwischen den Kosten, die für die Durchführung tatsächlich aufgewandt worden sind. Und da ist es so, dass wir auch da sehr optimistisch sind, an die Geschichte von Paris anzuknüpfen. Und bei der reinen Durchführung hat Paris mit den Olympischen und Paralympischen Spielen Gewinn gemacht von 76 Millionen Euro. Eine Summe im Übrigen, die weitestgehend
in den... Weil da die Infrastrukturkosten rausgerechnet worden sind. Ne?
Ja, das ist aber auch nur seriös, die Infrastrukturkosten dort rauszurechnen, weil die ja gar nicht mit Hamburg vergleichbar sind. Ne? Also wenn Paris in seine U-Bahnen und S-Bahnen investiert hat, sind das Kosten, die mit Hamburg nicht vergleichbar sind. Insofern, wenn wir es vergleichbar machen wollen, müssen wir auf die Durchführungskosten schauen. Und bei den Durchführungskosten hat Paris Gewinn gemacht und nächste Wette, wenn Sie wollen. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir auch erste Zahlen vom DOSB dazu bekommen, dass wir an diese Erfolgsgeschichte von Paris anknüpfen können. Ich sage, Hamburg kann mit der Durchführung der Olympischen und Paralympischen Spiele auch Gewinn machen. Das wird und kann so sein. Und deswegen müssen wir uns vielmehr die Frage stellen, können wir uns es überhaupt leisten, auf die Olympischen Spiele zu verzichten? Auch vor dem Hintergrund haben wir schon drüber geredet, wenn zum Beispiel Investitionen sowohl aus der öffentlichen Hand, aber auch aus dem privaten Sektor für die Olympischen Spiele nicht nach Hamburg gehen, dann gehen sie nach München. Wenn Sie sagen, München ist der härteste Konkurrent. Es geht bei dieser Frage diesmal auch darum, wohin fließt in Deutschland das Geld? Fließt es nochmal nach München? Ich will kurz daran erinnern, München ist mit den Olympischen Spielen Anfang der 70er Jahre überhaupt erst zur Weltstadt geworden. Auch Bayern München ist im Übrigen dadurch, durch das Olympiastadion, erst zum Weltclub geworden. Und die zweitgrößte Stadt in Deutschland muss sich auch diese Frage stellen. Wollen wir, dass das alles nochmal passiert, dass für uns sich die Tür, was Investitionen in dieser Stadt angeht, schließt? Oder wollen wir sie ein Stück weiter öffnen, indem wir die Spiele hierher holen?
Das wird eine spannende Frage, die am Ende auch die Hamburger beantworten müssen. In Paris gab es ja so als, ich würde nicht nur sagen als Goodie, sondern wirklich als Durchbruch, das Versprechen, ihr könnt in der Seine wieder schwimmen. Hat ja auch fast immer geklappt. Wir können ja eigentlich schon in der Alster schwimmen, allein wir haben da kein Schwimmbad. Wäre das auch so eine Maßnahme, wo man sagt, wenn wir das bekommen, dann gibt es ein Alster Schwimmbad für alle?
Ich habe das als Triathlet schon getestet, ja, das geht wunderbar und ich glaube, auch da würde ich mich festlegen, dass so etwas wie eine öffentliche Badestelle in der Alster auch durch Olympische und Paralympische Spiele deutlich wahrscheinlicher wird.
Wenn Sie jetzt auf Menschen treffen, die zögern und zaudern, nicht wissen, ob sie Ja sagen sollen oder Nein sagen sollen, jetzt mal so ein 1,30, was sind die stärksten Argumente für die Spiele in Hamburg?
Hamburg bewirbt sich nicht nur um Olympische Spiele, sondern auch um Paralympische Spiele. Und wer die Paralympischen Spiele feiert und in seine Stadt holt, der feiert auch Vielfalt, Weltoffenheit, Respekt und der feiert all das, was Menschen zusammenbringt und nicht trennt. Und ich glaube, dass eine Veranstaltung, die Menschen zusammenholt, in der Stadt der Brücken, in dem weltoffenen und freien Hamburg, unserer Stadt und unserer Gesellschaft in der Zeit, in der wir leben, nur gut tun kann. Es wird nicht alle Probleme lösen, vor denen wir stehen, weder städtebaulich noch geopolitisch. Aber es kann dieser Stadt nur gut tun. Und ich glaube, dass damit auch ganz konkrete Vorteile verbunden sind. Es werden bestimmte Infrastrukturprojekte in dieser Stadt besser und schneller vonstatten gehen. Die U5, die S6, die Science City Bahrenfeld. Dinge, die sowieso passieren. Ich glaube, dass Fortschritt manchmal einen kleinen Schubs braucht. Und ich glaube, Fortschritt braucht manchmal ein Zieldatum. Und diese Olympischen und Paralympischen Spiele könnten ein Zieldatum für die Modernisierung dieser Stadt sein. Und das ist eine große Chance. Und diese Chance, das kann sich Hamburg gar nicht leisten, auf diese Chance zu verzichten.
Der Termin der Abstimmung im Mai ist wahrscheinlich auch mit Bedacht gewählt, weil November, hat man ja gesehen, sind die Leute nicht so rasend gut drauf. Ist das ein bisschen die Hoffnung, dass mit dem Frühling auch ein neuer Geist einzieht?
Ja, ich glaube, die Hamburgerinnen und Hamburger sind so klug, dass die jetzt, dass weder das Wetter noch der Sonnenschein oder sonst was sie davon abhalten wird, eine kluge Entscheidung zu treffen. Das ist sozusagen ein wenig aus den Fristen, aus den Abläufen entstanden. Ich glaube, dass wir diesmal sehr gute Argumente haben. Ein großes Thema ist in der Tat 2015 die Finanzierung gewesen. Ein großes Thema ist das berühmte Interview von Wolfgang Schäuble gewesen, wo er sozusagen diese Finanzierung in Frage gestellt hat. Auch das möchte ich einmal kontrastieren mit der derzeitigen Ausgangslage. Wir spielen mit der Bundesregierung in einem Team. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung stehen die Olympischen und Paralympischen Spiele glasklar drin. Die Bundesregierung hat die Olympischen und Paralympischen Spiele als das wichtigste sportpolitische Vorhaben der Regierung gekennzeichnet. Und die Bundesregierung hat im Haushalt bereits Mittel für die Olympischen und Paralympischen Spiele zur Verfügung gestellt. Und letzter Punkt. In einem Memorandum of Understanding, was auch Peter Tschentscher, der Bürgermeister, gemeinsam mit dem Bundeskanzler unterzeichnet hat, bekennt sich die Bundesregierung zu der Mitverantwortung bei der Finanzierung von Olympischen und Paralympischen Spielen. Ein gewichtiges Argument für all die, die, finde ich, durchaus nachvollziehbarerweise 2015 gesagt haben, das mit dem Geld, das ist mir irgendwie zu unklar. Diesmal steht die Bundesregierung ganz klar dahinter. Hamburg kann mit der Durchführung der Olympischen und Paralympischen Spiele Gewinn machen und sich deswegen gar nicht leisten, auf diese Chance zu verzichten.
Politisch, haben Sie gerade gesagt, ist die Bundesregierung dafür, das glaube ich auch. Die Frage ist nur, ob nicht mit Markus Söder, dem CSU-Chef, und mit Hendrik Wüst, dem mächtigen Ministerpräsident in NRW, vielleicht zwei mächtige Politiker auch in eigener Sache kämpfen werden.
Das will ich gar nicht ausschließen. Auch Peter Tschentscher, der Hamburger Bürgermeister, steht komplett hinter dieser Bewerbung und wird auch dafür kämpfen. Und nochmal, die Entscheidung, welche Stadt am Ende für Deutschland ins Rennen gehen wird, entscheidet sich nach sportfachlichen Kriterien. Da kann Markus Söder so viel Foodblogger sein, wie er möchte. Das wird sozusagen nach sportfachlichen Kriterien entschieden. Und auch dort noch einmal zugespitzt gesagt, es geht ja auch ein bisschen darum, wie wir das moderne Deutschland präsentieren wollen. Wollen wir das, dass das ein verlängertes Oktoberfest ist mit Lederhosen und Blasmusik? Oder wollen wir, dass eine moderne, eine digitale, eine weltoffene, eine wirtschaftsliberale Standort wie Hamburg das ist? Der zum Beispiel, da will ich wirklich einmal noch kurz auf die Science City Bahrenfeld kommen. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, weil wir da zwei Zukunftsthemen wirklich miteinander verbinden. Sport und Wissenschaft. Das ist quasi eine kongeniale Verbindung, auch vor dem Hintergrund, dass wir alle über Fachkräfte mangeln und wir damit das Signal in die Welt aussenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind in dieser Stadt willkommen. Und sie können vielleicht sogar in einem Zimmer schlafen, wo schon mal ein Olympiasieger oder eine Medaillengewinnerin vorher geschlafen hat.
Letzte Frage mit Blick auf die Uhr. München hat die Latte hochgelegt, um im Sportbild zu bleiben. Muss man über 60% kommen, um Erfolg zu haben?
Man muss nicht über 60% kommen. Wir freuen uns über jede Hamburgerin und jeden Hamburger, der findet, das sei eine gute Idee, Olympische und Paralympische Spiele in dieser Stadt zu haben. Ich finde, es gibt ein paar gute Argumente dafür. Ich freue mich über jeden, der sich da ein Meinungsbild macht und auch zu unseren Informationsveranstaltungen, die es weiterhin geben wird, kommt. Sobald wir das Referendum gewonnen haben, sind wir im Rennen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich bin im Übrigen auch fest davon überzeugt, dass dieser nationale Vierkampf das Nadelöhr ist. Wenn wir den gewinnen, wer den gewinnt, der wird am Ende in den 40er Jahren auch die Olympischen und Paralympischen Spiele in seiner Stadt haben.
Weil Deutschland dran ist.
Weil Deutschland seit über 50 Jahren keine Paralympischen Olympischen Spiele gehabt hat, weil Deutschland Sportgroßveranstaltungen kann. Das haben wir gezeigt mit der Fußball-Weltmeisterschaft, mit dem Sommermärchen, an das sich auch viele hier in Hamburg erinnern werden oder auch im vergangenen Jahr mit der Fußball-Europameisterschaft oder wie Hamburg das zeigt mit dem ATP-Turnier, mit dem Beachvolleyball, mit dem Triathlon, mit dem Marathon. Wie Hamburg das jedes Jahr bei zig Veranstaltungen zeigt. Hamburg kann das, Deutschland kann das und es wird Hamburg und Deutschland nur gut tun.
hören wir mit der Wette auf. Sie sagen, Hamburg kriegt eine Zustimmung von 55% plus.
Das ist wie bei HSV-Spielen. Ich bin HSV-Fan, wie hier vielleicht schon deutlich geworden ist. Und ich darf bei HSV-Spielen nicht wetten. Das ist ein schlechtes Omen. Genauso wenig darf ich auf die Blitztabelle.
Eine geht doch noch.
Darf ich auf die Blitztabelle gucken?
53%.
Ich freue mich über alles, was über 50% liegt. Ich glaube, das ist vermessen und ich gehe mit Demut in dieses Referendum und wir gehen mit Demut in dieses Referendum. Wir hören auf die Stimme der Hamburger und Hamburger, die haben die Wahl und ich will denen nichts überstülpen. Sie haben am Ende die Entscheidung.
Das sind ja fast bescheidene Töne. Ich danke Ihnen, Steffen Rölke, für diese quasi Einschätzung. Wir sind gespannt, was in den nächsten Monaten passiert und ob irgendwann eines Tages in Hamburg die olympische Flamme quasi gezündet wird. Vielen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.